HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Ein wichtiger Punkt. Was wird G7 sagen zur Frage des Klimawandels? Wir wissen, dass wir erhebliche Reduktionen der Treibhausgasemissionen brauchen, dass wir im Laufe dieses Jahrhunderts eine Dekarbonisierung der Weltwirtschaft brauchen.
Nicht vom Wünschen und vom Ziele vorgeben alleine passiert ja noch nichts.
Es wäre eigentlich nötig, jetzt konkretere Weichen zu stellen.
We continue to make progress toward a strong.
Wir wollen ein starkes globales Klimaabkommen. Wir haben unsere finanziellen Verpflichtungen erneuert und wir wollen natürlich in Paris im Ende des Jahres zu einem ehrgeizigen Klimaabkommen kommen.
Le dernier enjeu, c'est le climat.
Der letzte Punkt betrifft das Klima. Ich möchte und die Bundeskanzlerin möchte dies auch, dass wir aus dem Kampf gegen den Klimawandel einen Schwerpunkt der G7-Gipfel machen können.
Die Beschlüsse hat man schon viele Male gefasst.
Bis 2050 ist es sehr lange.
Was wir fordern, ist konkrete Maßnahmen.
Das ist wirklich ein starkes Signal für den Klimaschutz, das da vom G7-Gipfel auf Schloss Elmau ausgegangen ist? Oder ist dieses Signal nur das Pfeifen eines Teekessels gewesen, durch nichts anderes hervorgerufen als durch heiße Luft? Die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen ist das Ziel. Nicht neu, aber jetzt immerhin als erklärtes Ziel von den G7 bekräftigt. Die Treibhausgasemissionen bis zum Jahre 2050 um 40-70% zu reduzieren, das soll der Weg dorthin sein. Aber auch dieser Weg ist erst einmal nur ein Ziel. Um dorthin zu kommen, haben die G7 vereinbart, Kohle, Öl und Gas bis zum Ende dieses Jahrhunderts hinter sich, sprich im Boden, zu lassen. Denn die Verbrennung dieser alten Energieträger, Fossilien, treibt ja die Erderwärmung voran. Sich von Kohle und Öl wegzubewegen, wäre im wahrsten Sinne des Wortes ein Fortschritt, nämlich ein Schritt, der wegführt von bisherigen Energiequellen samt allen Gewinnen und Löhnen, die auch aus diesen Quellen sprudeln. Und da schreien nicht alle Gewinner und Lohnempfänger sofort Hurra. Also, selbst dort, wo ein Wille ist, ein politischer Wille, da ist nicht unbedingt auch ein Weg. Sondern Wege entstehen erst dadurch, dass man sie geht. Das vordringlichste Ziel beim Klimaschutz heißt also, Wege zu finden. Was die Staats- und Regierungschefs der G7 auf ihrem Gipfel in Schloss Elmau allem Anschein nach unterlassen haben. Wille ohne Wege. Dieses Klima ist der Gipfel. So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn ganz oben auf dem Gipfel, wo sich die Staats- und Regierungschefs nach getaner Schreibarbeit wie ein Team von Erstbesteigern zum Gruppenfoto versammelten, wo sie ihre Klimabeschlüsse wie eine Fahne in die Höhe hielten und wo unser Gipfelreporter Ralf Geißler viel Schulterklopfen beobachtet hat im Kreise der G7 und auch aus dem weiteren Umkreis.
Sie will die Klimakanzlerin sein und Angela Merkel hat es auf dem G7-Gipfel auch eingelöst. So sehen es viele Beobachter. Denn in ihrer Abschlusserklärung erkennen die G7-Staaten die Empfehlungen des Weltklimarates an. Dieser fordert, bis zur Jahrhundertmitte muss der weltweite CO2-Ausstoß um 40-70% sinken. Merkel betonte, die G7 wollten sich sogar eher an der ehrgeizigeren Zahl orientieren.
Wir wollen sicherstellen, dass alle Länder in die Lage versetzt werden, Entwicklungspfade einzuschlagen, damit die globale Durchschnittstemperatur unter einer Erhöhung von 2 Grad Celsius gehalten werden kann, also ein klares Bekenntnis zum 2-Grad-Ziel.
Erwärmt sich die Erde um maximal 2 Grad, sind die Folgen des Klimawandels nach Ansicht von Experten noch beherrschbar. Alle G7-Staaten wollen deshalb eine Art Energiewende einleiten. Im Abschlussdokument steht, noch in diesem Jahrhundert soll der CO2-Ausstoß der Wirtschaft auf 0 sinken. Klimaschützer jubeln, zum Beispiel Tobias Münchmeier von Greenpeace.
Alles in allem kommt Greenpeace zu dem Schluss, Elmau hat geliefert. Die Vision einer globalen Energiewende Richtung 100% erneuerbaren Energien hat wirklich Konturen gewonnen hier. Man kann auch sagen, das ist der Abgesang oder Beginn des Abgesangs für die Kohle, und zwar weltweit.
Und auch Alois Vetter vom Umweltverband WWF findet das Ergebnis gut.
Auch unsere Erwartungen waren nicht besonders hoch und gemessen daran ist tatsächlich mehr rausgekommen, als zu erwarten war.
Die Umweltverbände gießen allerdings auch etwas Wasser in den Gipfelwein. So fürchtet Greenpeace, dass einige Staaten wieder verstärkt auf Atomstrom setzen, um CO2 einzusparen. Und der WWF sagt, große Ziele sind das eine, die Umsetzung etwas anderes.
Die Fallstricke fangen schon in Deutschland an. Momentan sieht es nicht gut aus, dass Deutschland bis 2020 sein selbstgestecktes Klimaziel erreicht. Die Kohle ist ja das große Thema. Die 22 Millionen Tonnen, die wir noch einsparen müssen, wo jetzt zum Beispiel auch der Vizekanzler einen Rückzieher macht. Also wir müssen unsere Hausaufgaben machen.
Die G7-Staaten wollen nicht nur CO2 einsparen. Sie haben sich auch bereit erklärt, armen Ländern zu helfen, mit den Folgen des Klimawandels fertig zu werden. Ab 2020 wollen sie jährlich 100 Milliarden US-Dollar geben, damit die Energiewende auch in der dritten Welt stattfindet. Das freut vor allem Christoph Bahls von German Watch.
Bislang hat man oft gesagt, arme Menschen können sich dort nur Kohle leisten. Das soll ersetzt werden durch eine Strategie, das mit erneuerbaren Energien zu machen. Insbesondere wird das jetzt in der größeren Initiative mit Afrika gemeinsam zunächst gemacht. Aber das steht dann offen, um es zu erweitern für andere Entwicklungsländer.
Der wichtigste Punkt für alle Umweltschützer ist aber, die Einigung der 7 großen Industriestaaten könnte ein Signal sein für den Weltklimagipfel in Paris. Ende des Jahres treffen sich dort alle Nationen, um ein weltweites Klimaschutzabkommen zu beschließen.
In der Tat, die G7 sind nicht alle. Sie vertreten gerade mal ein Zehntel der Weltbevölkerung, aber sie sind für knapp ein Viertel der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und so wäre es schon gut, wenn sie aus dieser Vorreiterrolle in eine andere hineinwachsen würden, nämlich in die Rolle der großen 7 beim Klimaschutz. Jürgen Döschner, Energieexperte der ARD, guten Abend.
Guten Abend.
Ohne den richtigen Weg taugen die besten Ziele nichts. Das ist der Ansatz unserer Sendung. Aber zunächst müssen wir ja mal klären, ob auf Schloss Elmau tatsächlich die bestmöglichen Ziele ausgegeben worden sind von den G7. Wie groß ist in Ihren Augen der Wurf, den die großen 7 gewagt haben?
Wenn man allein die Ziele nimmt, die da formuliert worden sind, dann ist das alles schon auf dem richtigen Weg. Also 2-Grad-Ziel einhalten. Manche sagen zwar, das reicht schon nicht aus, um den Klimawandel generell zu verhindern, höchstens ihn abzumildern, aber immerhin. Und eine Dekarbonisierung der Weltwirtschaft, das ist auch ein richtiges Ziel. Nur bei dem ganzen Jubel, den es um diese Beschlüsse in Elmau gegeben hat, wird ein ganz wichtiger Faktor beim Kampf gegen den Klimawandel vergessen. Und das ist der Zeitfaktor. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir haben vor allen Dingen nicht so viel Zeit, wie dort vorgegeben wurde, nämlich 85 Jahre, um diese Dekarbonisierung, also den Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle zu erreichen. Es gibt ein Prinzip, und zwar ist das vom Weltklimarat IPCC vorgegeben, das ist das sogenannte CO2-Budget, das wir als Weltgemeinschaft haben. Und dieses Budget, das muss man sich vorstellen wie eine große Müllkippe, das ist halt unsere Atmosphäre, in die haben wir schon einiges an CO2 hineingekippt. Und wir haben jetzt noch die Möglichkeit, um unterhalb dieser 2-Grad-Grenze zu bleiben, noch für die nächsten 30 Jahre so viel CO2, wie wir jetzt jährlich auf diese Müllkippe schaffen, weiter drauf zu kippen. Dann wäre nach 30 Jahren, und das ist dann das Jahr 2045, wäre Schluss. Dann wäre diese Deponie voll. Das heißt, bis dahin müssten wir, selbst wenn wir das so nicht ausweiten, und wir haben es in den letzten Jahren ja ausgeweitet, unseren Energieverbrauch und unseren CO2, unsere Emissionen, aber selbst wenn wir jetzt auf dem Stand sagen würden, wir bleiben jetzt so, wie wir sind, hätten wir nur noch 30 Jahre Zeit, um so weiterzumachen. Und das ist alles unrealistisch, was dort in Elmau gesagt wurde. Da wird vorgegaukelt, wir hätten so viel Zeit bis Ende des Jahrhunderts und diese Zeit haben wir eben nicht.
Aber die Tatsache, dass es nötig ist, nach dem, was Sie sagen, schneller zu dieser Dekarbonisierung, schneller zum Abschied von der Kohle als Energieträger zu kommen, heißt ja noch nicht, dass es auch möglich ist. Wäre es denn überhaupt möglich, schneller zu sein bei dem Abschied von der Kohle?
Ja, es ist in vielfacher Hinsicht möglich und schneller möglich, als wir es bisher angenommen haben, weil sich nämlich die Alternativen wesentlich schneller entwickelt haben. Wir haben das sehr gute Beispiel hier in Deutschland mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Vor 10 Jahren hätte niemand geglaubt, dass wir mit Wind und Solaranlagen und Biomasse ungefähr 25% unserer Stromerzeugung hinkriegen können. Und das haben wir heute. Der Fehler, den wir gemacht haben, wir haben nicht gleichzeitig, wie wir da zugebaut haben, auf der anderen Seite abgebaut. Wir haben die Kohlekraftwerke weiter am Netz gelassen. Sie haben sogar das Recht, so viel Strom einzuspeisen, wie sie wollen. Und wir haben deshalb ein Überangebot. Also da muss man nachsteuern. Aber die Alternativen sind da. Die Batterietechnik entwickelt sich momentan so schnell wie die Computertechnologie in den vergangenen 2 Jahrzehnten. Wir haben große Investitionen, zum Beispiel in den USA, in riesige Batteriewerke. Die Speichertechnologie wird auch immer mehr von Häuslebauern genutzt, die sich Solaranlagen mit einer Speicheranlage, mit einer kleinen lokalen Speicheranlage kombinieren. Ich will sagen, da ist jede Menge Musik auch technologisch noch drin. Und deshalb brauchen wir auch nicht bis zum Ende des Jahrhunderts zu warten. Mal abgesehen davon, dass das ja auch sämtliche Vorstellungskraft, gerade wenn man sich die technologische Entwicklung anschaut, übersteigt, in solchen Dimensionen zu planen.
Aber die Alternativen, von denen Sie sprechen, die sind ja durchaus unterschiedlich von G7-Staat zu G7-Staat. Da ist ja Deutschland eher in der Minderheit, da wo wir hierzulande inzwischen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, Atomkraft oder auch Fracking. Das sind Alternativen, die in den USA oder auch in Frankreich ja durchaus ernsthaft erwogen und betrieben werden. Wäre es notwendig gewesen, dass sich die G7 auf zum Beispiel auf erneuerbare Energien als einzige Alternative zur Kohle geeinigt hätten?
Ja, sie hätten erstens konkrete Zwischenziele vorgeben müssen auf dem Weg hin zu einer Dekarbonisierung der Weltwirtschaft. Und sie hätten sagen müssen, mit welchen Mitteln sie das erreichen wollen. Das ist genau der Punkt, der zu dieser Schwammigkeit dann geführt hat, aus der jeder rauslesen kann für sich, was er gerne möchte. Sowohl was die Zeitschiene angeht, als auch was die Alternativen angeht. Und es kann natürlich nicht sein, dass man auf Fracking-Gas setzt oder Tiefsee. Öl oder Öl aus der Arktis, wenn gleichzeitig die Wissenschaftler sagen, wenn wir tatsächlich das 2-Grad-Ziel einhalten wollen, dann müssen wir 80% der Kohle, die Hälfte des Erdgases und etwa ein Drittel des Öls, das wir jetzt, von dem wir jetzt wissen, wo es liegt, im Boden lassen. Und das sind natürlich Konsequenzen, die möchten manche Staaten eben nicht in einem solchen Papier drinstehen haben. Eine Unterschrift unter einem Papier, wo generell das Ziel steht, wir wollen bis 2100 eine Dekarbonisierung der Weltwirtschaft in dem Wissen, dass die Ölvorräte und die Gasvorräte ohnehin nur bis zur Mitte dieses Jahrhunderts reichen. Eine solche Unterschrift ist nicht allzu viel wert.
Zumal ja auch einige Staaten gar nicht unterschrieben haben, weil sie eben nicht zu den G7 dazugehören. China, Indien, Brasilien, wichtige Staaten, in denen es viele neue Kohlekraftwerke gibt, die ja gerade zuletzt auch noch ans Netz gegangen sind. Die müsste man ja eigentlich auch ins Boot nehmen. Kann sowas überhaupt gelingen?
Ja, das soll ja gelingen Ende dieses Jahres in Paris bei der großen Weltklimakonferenz, die insofern so wichtig ist, weil ja dann ein Nachfolgeabkommen für das Kyoto-Abkommen erzielt werden soll. Aber das Signal, das von Elmar ausgegangen ist, das ist eben in meinen Augen nicht so positiv, wie manche das gesehen haben, nachdem das bekannt wurde. Ich glaube, dass es genau das falsche Signal ist. Wenn wir ein ähnlich schwammiges Ergebnis, wie wir es jetzt in Elmau hatten, wenn wir das dann auch in Paris im Dezember bekommen, dann ist das für das Weltklima und damit für uns alle eine große Katastrophe.
Jürgen Döschner, Energieexperte der ARD. Vielen Dank. Wille ohne Wege. Dieses Klima ist der Gipfel. Der Tag in HR2 Kultur.
Den 20. Jänner ging Lenz durchs Gebirg. Die Gipfel und hohen Bergflächen im Schnee, die Täler hinunter graues Gestein, grüne Flächen, Felsen und Tannen. Es war nass kalt. Das Wasser rieselte die Felsen hinunter und sprang über den Weg. Die Äste der Tannen hingen schwer herab in die feuchte Luft. Am Himmel zogen graue Wolken, aber alles so dicht. Und dann dampfte der Nebel herauf und strich schwer und feucht durch das Gesträuch, so träg, so plump. Er ging gleichgültig weiter. Es lag ihm nichts am Weg, bald auf, bald abwärts. Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte. Anfangs drängte es ihm in der Brust, wenn das Gestein so wegsprang, der graue Wald sich unter ihm schüttelte und der Nebel die Formen bald verschlang, bald die gewaltigen Glieder halb enthüllte. Es drängte in ihm. Er suchte nach etwas wie nach verlorenen Träumen, aber er fand nichts. Es war ihm alles so klein, so nah, so nass. Er hätte die Erde hinter den Ofen setzen mögen. Er begriff nicht, dass er so viel Zeit brauchte, um einen Abhang hinunterzuklimmen, einen fernen Punkt zu erreichen. Er meinte, er müsse alles mit ein paar Schritten ausmessen können.
Tja, aber so einfach ist es eben doch nicht, vom Gipfel den Abhang hinunterzusteigen in die Mühsal der Ebene. Nicht einfach für Lenz, die Hauptfigur der gleichnamigen Erzählung von Georg Büchner, und erst recht nicht einfach für die Staats- und Regierungschefs der 7 führenden Industrienationen der G7. Zu denen gehört auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, die inzwischen auch vom Gipfel in Oberbayern herabgestiegen ist in den Regierungsalltag von Berlin, wo sie von ihrer Partei und ihrer Koalition, von Opposition und Umweltverbänden, von Unternehmern und Gewerkschaften erwartet wurde, die alle sehr gespannt darauf waren, wie die Kanzlerin nun ihren Worten von Elmau Taten folgen lassen würde. Für unseren Hauptstadtkorrespondenten Jan Gawert war dann nach der heutigen Regierungspressekonferenz sehr schnell eines klar.
CO2 einsparen muss man in der Praxis. Und da wird's schwierig. Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Wirz gerät heute jedenfalls in Schlingern, als sie erklären soll, was Deutschland da vorhat.
Wie dieser Weg aussehen wird, über den da gerade diskutiert wird, kann ich in der Natur der Sache liegend noch nicht beantworten, weil im Moment noch drüber diskutiert wird.
Das klingt fast so, als würde Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel nicht seit Monaten an einer Klimaabgabe für alte Braunkohlekraftwerke arbeiten. Als wäre sein Vorhaben gestorben. Gabriels ursprüngliches Ziel war es, Braunkohlestrom teurer zu machen, sodass sich an sich teurere und sauberere Steinkohle- und Gaskraftwerke wieder lohnen. So wollte er 22 Millionen Tonnen CO2 bis 2020 einsparen. Doch viele beim Koalitionspartner CDU sind dagegen, macht der stellvertretende Unionsfraktionschef Michael Fuchs deutlich.
Die Klimaabgabe ist ein teures Instrument, was uns nicht so weit bringt, wie wir es mit anderen Methoden erreichen können.
Und auch die Kohleländer Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen laufen Sturm. Sie sehen Arbeitsplätze bedroht. Gewerkschaften hatten deshalb schon zu Demonstrationen aufgerufen. Dem obersten Sozialdemokraten im Land könnte das gefährlich werden. Im Bundestag hat er deshalb schon vor Wochen gesagt:
Ich bekenne mich ausdrücklich dazu, dass ich keine Strukturabbrüche in der Kohle will. Weil ich glaube, selbst wenn es nur 10.000 Arbeitsplätze wären, ich finde das eine ganze Menge.
Seinen ursprünglichen Plan hatte er auch schon entschärft. Die Kraftwerke sollten nur noch 16 statt 22 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Mittlerweile ist sogar im Gespräch, ganz auf die Klimaabgabe zu verzichten, wenn Unternehmen freiwillig alte Meiler vom Netz nehmen. Im Gespräch ist aber auch, die Kraft-Wärme-Kopplung weiter auszubauen. Gabriels Sprecherin beteuert heute, am Einsparziel insgesamt solle sich nichts ändern. Doch die Opposition überzeugt das nicht. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter wirft vor allem der Kanzlerin vor, sie verspreche auf der Weltbühne Klimaschutz, tue daheim aber nichts dafür.
Das 2-Grad-Ziel einzuhalten bedeutet, aus der Kohle auszusteigen, und nur 48 Stunden später macht Frau Merkel das Gegenteil von dem, was sie in Elmau versprochen hat, nämlich versenkt die Kohleabgabe, die eh schon zu schwach war, ihres Ministers Gabriel.
Wird Sigmar Gabriel also den Weg nicht beschreiten können, den er beschreiten wollte, weil Angela Merkel ihn dabei nicht unterstützen will? Nach dem Motto, wo kein Wille ist, da ist auf keinen Fall ein Weg? Sascha Müller-Krenner ist Geschäftsführer der nichtstaatlichen Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation Deutsche Umwelthilfe und Autor des Buches Energiesicherheit – Die neue Vermessung der Welt. Und ich habe ihn gefragt, wie er diese Neuigkeiten zur ursprünglich geplanten CO2-Abgabe einschätzt. Heißt das, Herr Müller-Krenner, die Tür zum Ausstieg aus der Kohle ist gerade dabei, sich zu schließen?
Also es gibt da natürlich schon eine Diskrepanz zwischen den Ankündigungen der Bundeskanzlerin auf der internationalen Bühne und der mangelnden Unterstützung für ihren Wirtschaftsminister bei der Umsetzung des Klimaschutzes, vor allem wenn es um die Kohle geht. Wir haben ja 2 Ziele. Wir wollen erstens unser Klimaschutzziel bis zum Jahre 2020 erreichen. Das ist ganz wichtig, auch als Beispiel für andere Partner in Europa, auch international, die Amerikaner und die Chinesen. Und vor allem wollen wir auch langfristig ein Signal setzen, dass es mit der Braunkohleförderung in Deutschland vorbeigeht. Das ist die schmutzigste der fossilen Technologien und da wäre die Klimaabgabe als marktwirtschaftliches Instrument ganz richtig gewesen und hätte ein Preissignal gesetzt an die Unternehmen, langfristig verlässlich, Und alle Ersatzmaßnahmen, die im Moment diskutiert wird, dass man da ein paar Kraftwerke kurzfristig abschaltet, in Reserve schiebt, das sind nur kurzfristige Notlösungen und dieses längerfristige Signal für verlässliche Politik Richtung Klimaschutz setzen wir nicht.
Wenn diese Abgabe, wenn ich sie richtig verstehe, so wichtig, ja möglicherweise unerlässlich ist, dann müsste man ja gucken, wie man den Widerstand, den es ja dagegen gibt, minimieren könnte. Also der kommt ja nicht nur aus den politischen Parteien, sondern gerade auch aus der Wirtschaft, von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Wie stichhaltig die Argumente der Gewerkschaften sind, davon wird später in der Sendung noch die Rede sein. Was aber die Unternehmerseite angeht, da gibt es ja durchaus Befürworter. Die Unternehmer, die sich zum Beispiel in der Stiftung 2 Grad zusammengeschlossen haben, die halten die Klimaabgabe für angemessen und notwendig. Auch aus ökonomischen Zwängen heraus, sagen sie. Warum sehen das nicht alle so, weil nicht für alle die gleichen Bedingungen gelten?
Es gibt natürlich bei der Wirtschaft Gewinner und Verlierer einer fortschrittlichen Klimapolitik, aber sehr viele Unternehmen in Deutschland, gerade zum Beispiel aus dem Bereich des Maschinenbaues, sind auch Gewinner von effizienten Technologien, Klimaschutz, erneuerbaren Energien, und die warten natürlich auf ein Instrument wie die Klimaabgabe, dass es, wie gesagt, ein langfristiges Signal gibt, wo es hingeht. Denn nur auf Grundlage so einer langfristigen Ansage der Politik können Unternehmen natürlich auch Investitionen treffen. Was die Unternehmen aus der Energiebranche, also Vattenfall, RWE und Co., aber auch die Gewerkschaft für Bergbau und Chemie hier machen, ist, dass sie im Grunde ihren Mitgliedern und ihren Angestellten, ihren Mitarbeitern nicht die volle Wahrheit sagen. Die Wahrheit ist, dass es mit der Braunkohle in Deutschland einfach vorbeigeht. Natürlich ist es ein längerfristiger Prozess. Das wird Jahrzehnte dauern, genau wie früher mit der Steinkohle im Ruhrgebiet. Aber langfristig hat die Kohle in Deutschland keine Zukunft. Und das muss man heute schon beginnen. Man muss den Einstieg in den Ausstieg heute beginnen. Und da wäre so ein Preissignal genau richtig gewesen.
Hat denn die Bundesregierung ein Konzept, das wirklich den Namen verdienen würde? Denn diese CO2-Abgabe, die Sigmar Gabriel geplant hat, die ist ja für sich allein gesehen noch kein Konzept. Gibt es mehrere flankierende Maßnahmen, ja, die diese Abgabe ergänzen oder, wie man ja vielleicht inzwischen sagen muss, dann doch ersetzen können müssen?
Die Bundesregierung hat einen Aktionsplan Klimaschutz, aber der ist ein Flickenteppich und der reißt an allen Ecken und Enden auf. Es ist vor kurzem beispielsweise im Bundesrat die steuerliche Abschreibemöglichkeit für die Gebäudesanierung geplatzt. Im Verkehrsbereich geht sehr wenig voran. Die deutsche Automobilindustrie, die wehrt sich mit allen Kräften gegen eine Verschärfung der CO2-Grenzwerte. Bei der Braunkohle gibt es jetzt Probleme, die selbstgesetzten Ziele zu erreichen. Und wenn man das mal alles addiert, ist es momentan sehr schwer vorstellbar, dass man dieses Ziel erreicht, wenn es dann nicht nochmal ein klares politisches Signal von der Bundeskanzlerin gibt. Die Bundeskanzlerin hat sich ja international zum Klimaschutz verpflichtet. Jetzt muss sie einfach auch national dafür sorgen, dass in den einzelnen Ressorts dieses Ziel auch umgesetzt wird.
Es geht ja auch darum, und es muss darum wohl gehen, die erneuerbaren Energien auszubauen, gerade wenn man sich von älteren Energieformen wie der Kohle verabschieden will. Nun gibt es dagegen ja auch Widerstände aus der Bevölkerung heraus, von Anwohnern gegen Windräder und Stromtassen vor der eigenen Haustür. Ließen sich diese Widerstände womöglich überwinden, indem man Stromtrassen komplett unterirdisch baut? Wäre Deutschland dazu in der Lage?
Also man muss natürlich auf die Bedenken der Bürger auch hören. So ist es beispielsweise sinnvoll, dass man die Lage der Trassen jetzt auch bündelt mit anderen Infrastrukturprojekten, beispielsweise entlang von Bahnstrecken und Autobahnen, damit man jetzt auch, sag mal, die optische Beeinträchtigung des Landschaftsbildes verringert. Teilweise ist es natürlich auch sinnvoll, vor allem in der Nähe von Städten, von Dörfern, von menschlichen Ansiedlungen jetzt die Trassen auch unterirdisch zu verlegen. Man muss allerdings auch wissen, es ist sehr, sehr viel teurer. Und auch die unterirdische Verlegung einer Trasse ist eine Großbaustelle vergleichbar einer Autobahn, also ganz drumherum wird man nicht kommen. Wir brauchen letztendlich diese Stromtrassen, weil die erneuerbaren Energien, vor allem aus Windenergie, in Zukunft auch Offshore-Windenergie aus der Nord- und Ostsee, kommt vor allem aus dem Norden Deutschlands, und der höhere Energieverbrauch, die energieintensive Industrie sitzt im Süden, und letztendlich die Abschaltung der Atomkraftwerke in Süddeutschland, die führt dazu, dass wir den Strom über neue Strecken transportieren müssen, und selbstverständlich sollte man das so machen, dass Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der Natur so gering wie möglich gehalten werden.
Wäre ein Argument, um erfolgreiche Überzeugungsarbeit dafür leisten zu können, vielleicht dasjenige, dass man sich möglicherweise nur über Stromerzeugung Gedanken machen muss, um dann mit Strom eben auch heizen oder Auto fahren zu können und auf diese Weise dann andere Energieträger überflüssig zu machen?
Langfristig werden wir mit Sicherheit ein Energieversorgungssystem haben, was mehr auf Strom setzt als das, was wir heute haben. Der Strom kann inzwischen auch gespeichert werden durch Umwandlung in Gas. Dadurch kann man dann auch heizen. Wir werden aber wegkommen von einem System, wo ja noch sehr viele fossile Energien direkt verbrannt werden, zum Beispiel Gas in der Wohnung oder Mineralöl jetzt in unseren Verkehrsmitteln, in Pkw, in Lkw, hin zu einem System, was auf erneuerbaren Energien, vor allem auf erneuerbarem Strom, der dann eben auch in andere Energieformen umgewandelt wird, basiert.
Welche Wege müssten wir denn in Deutschland nun beschreiten, da diese Ziele in Schloss Elmau formuliert worden sind von den G7, damit wir diese Ziele auch erreichen?
Naja, die Bundesregierung hat sich da ja Großes vorgenommen. Im Grunde möchte sie die gesamte Volkswirtschaft bei uns bis zum Jahre 2050 dekarbonisieren, das heißt freimachen von fossilen Energien. Und das geht wahrscheinlich nur dann, wenn man sich jeden Sektor ganz konkret anschaut. Was sind die technologischen Optionen im Verkehrsbereich? Beispielsweise Elektromobilität, aber auch Verkehrsvermeidung, Umstellung auf bessere öffentliche Verkehrsmittel. In der Stadtplanung, im Abfallbereich, bei der Kreislaufwirtschaft, weniger energieintensive Produktion von Kunststoffen etc. etc. Jetzt beginnt die Kleinarbeit, um die große visionäre politische Ansage, die die Kanzlerin in Elmau gemacht hat, jetzt wirklich umzusetzen.
Also es muss eine Kombination sein aus Kleinarbeit und dem großen Ganzen. Nun sagen aber einige, zum Beispiel der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Ulrich Gröllow, es müsse eine gesamteuropäische Energiewende erstmal her, statt nationaler Alleingänge. Also hat es keinen Sinn, sich allein auf den Weg zu machen, oder sollte man das gerade tun?
Es wird ja immer gerne darauf verwiesen, dass es nur sinnvoll ist, europaweit zu handeln oder manchmal auch weltweit. Dann wird auf die Chinesen und die Amerikaner verwiesen. Aber richtig ist doch, einer muss vorangehen, einer muss die Technologien auch entwickeln. Und Deutschland ist als Vorreiter im Umwelt- und Klimaschutz bisher ja gut gefahren. Das ist mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum die deutsche Wirtschaft, die ja hoch innovativ ist, gerade in diesen modernen, effizienten Technologien so gut dasteht, auch im Vergleich zu Wettbewerbern in anderen Ländern.
Sascha Müller-Krenner, Geschäftsführer der nichtstaatlichen Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation Deutsche Umwelthilfe und Autor des Buches Energiesicherheit – Die neue Vermessung der Welt. Auch der Schriftsteller Jakob Michael Reinhold Lenz, die Hauptfigur der Erzählung Lenz von Georg Büchner, hat sich auf den Weg gemacht vom Gipfel in die Ebene. Und wir begleiten ihn jetzt wieder ein Stück auf diesem Weg, den er bisher Schritt für Schritt zurücklegt, ohne innezuhalten.
Nur manchmal, wenn der Sturm das Gewölk in die Täler warf und es den Wald herauf dampfte und die Stimmen an den Felsen wach wurden, bald wie fern verhallende Donner und dann gewaltig heranbrausten in Tönen, als wollten sie in ihrem wilden Jubel die Erde besingen und die Wolken wie wilde, wiehernde Rosse heransprengten und der Sonnenschein dazwischen durchging und kam und sein blitzendes Schwert an den Schneeflächen zog, so dass ein helles, blendendes Licht über die Gipfel in die Täler schnitt. Oder wenn der Sturm das Gewölk abwärts trieb und einen lichtblauen See hineinriss, und dann der Wind verhallte, und tief unten aus den Schluchten, aus den Wipfeln der Tannen wie ein Wiegenlied und Glockengeläute heraufsummte, und am tiefen Blau ein leises Rot hinaufklomm und kleine Wölkchen auf silbernen Flügeln durchzogen und alle Berggipfel scharf und fest weit über das Land hin glänzten und blitzten, riss es ihm in der Brust. Er stand, keuchend, den Leib vorwärts gebogen, Augen und Mund weit offen. Er meinte, er müsse den Sturm in sich ziehen, alles in sich fassen. Er dehnte sich aus und lag über der Erde. Er wühlte sich in das All hinein. Es war eine Lust, die ihm wehe tat. Oder er stand still und legte das Haupt ins Moos und schloss die Augen halb. Und dann zog es weit von ihm. Die Erde wich unter ihm. Sie wurde klein wie ein wandelnder Stern und tauchte sich in einen brausenden Strom, der seine klare Flut unter ihm zog. Aber es waren nur Augenblicke. Und dann erhob er sich, nüchtern, fest, ruhig, als wäre ein Schattenspiel vor ihm vorübergezogen. Er wusste von nichts mehr.
Wille ohne Wege. Dieses Klima ist der Gipfel, der Tag in HR2 Kultur. Auch wir werden uns nüchtern erheben müssen, wenn wir die Klimaziele der G7 erreichen wollen, über die wir seit dem Wochenende Bescheid wissen. Und wir werden die Wege, die dorthin führen, mit festem Tritt gehen müssen. Aber gerade das ist geeignet, viele Menschen in Unruhe zu versetzen. Denn einer dieser Wege könnte für viele Menschen in die Arbeitslosigkeit führen. Die Angst davor ist groß und sie ist mehr als ein Schattenspiel. Und deshalb wollen wir jetzt näher beleuchten, was die Energiewende eigentlich für den Arbeitsmarkt bedeutet. Unsere Wirtschaftsredakteurin Eske Hicken tut das für uns.
Der Plan der G7 ist in der Theorie ganz einfach. Dekarbonisierung. Das heißt, Kohle, Öl und Gas werden abgeschafft. Die Welt soll die fossilen Rohstoffe überwinden. Stattdessen soll die Energie in Zukunft aus erneuerbaren Quellen kommen. Wie genau und ob dieser Plan umgesetzt wird, ist allerdings noch unklar. Sollte er aber tatsächlich umgesetzt werden, dann hat das auch Folgen für die Arbeitsplätze in der Energiebranche. Allerdings, welche das sind, dazu gibt es in den Reihen der Kohle- und Umweltlobby ganz unterschiedliche Auffassungen. Umweltschützer verweisen auf die sauberen und nachhaltigen Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien. Die traditionelle Energiebranche kritisiert dagegen den Stellenabbau bei Kohle, Öl und Gas. Nach einer Studie des Bundeswirtschaftsministeriums entstehen durch die Energiewende rund 230.000 neue Jobs bis zum Jahr 2050. Der Ausbau der Energie aus Wind oder Sonne führe zwar anfangs zu zusätzlichen Kosten, heißt es, langfristig entlaste er aber die Verbraucher und das führe dazu, dass sie wieder mehr Geld zum Einkaufen in der Tasche hätten. Auch dadurch entstehen laut Studie neue Jobs. Nach jüngsten Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums arbeiten derzeit rund 370.000 Menschen in der erneuerbaren Energienbranche. Anders sieht es bei Kohle und Gas aus. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes arbeiten im Bereich Gewinnung und Verarbeitung von Braunkohle, Gas oder Öl knapp 48.000 Menschen in Deutschland. Wie viele dieser Arbeitsplätze durch die Energiewende wegfallen und wann, das ist umstritten. Einen Eindruck davon gibt allein die aktuelle Debatte um den Klimabeitrag, den Bundesumweltminister Gabriel von Braunkohlekraftwerken fordert. Zu den Gegnern gehört Verdi-Chef Frank Bsirske. Er erklärte, der Beitrag könne 100.000 Arbeitsplätze kosten. Das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut sprach dagegen von knapp 40.000 Stellen. Unklar ist auch, mit welchen Energien und Technologien Deutschland die Zeit überbrücken will, bis die Energiewende vollzogen ist. Denn in Deutschland lässt sich nach heutigem Stand nicht die gesamte Energie aus erneuerbaren Energien gewinnen. Gaskraftwerke sollen deshalb eine der Reserven sein, wenn der Strom aus den erneuerbaren Energien nicht fließt, etwa wenn der Wind nicht weht. Gaskraftwerke gelten als effizient, produktiv und klimaschonender als Braunkohlekraftwerke. Außerdem sind sie flexibel einsetzbar. Allerdings, aus der Braunkohle lässt sich der Strom viel billiger gewinnen, dann, wenn die Umweltkosten nicht eingerechnet sind. Es gibt deshalb hochmoderne Gaskraftwerke, die praktisch brach liegen. Ein Beispiel ist das E.ON-Werk Irsching. Es soll 2016 vom Netz gehen.
Also wir merken, es ist kompliziert zu berechnen, wie viele Arbeitsplätze durch die Energiewende verloren gehen werden und wie viele Arbeitsplätze durch die Energiewende neu geschaffen werden. Solche Berechnungen hat auch Professor Rudolf Hickel angestellt, der ehemalige Direktor des Instituts für Arbeit und Wirtschaft an der Universität Bremen und für die Arbeitnehmerseite lange Zeit in den Aufsichtsräten mehrerer Unternehmen tätig. Und ich habe ihn gefragt, welche Verwerfungen er denn infolge der Energiewende auf dem Arbeitsmarkt erwartet.
Naja, wir haben allgemeine Untersuchungen, die ich selber gemacht habe, beispielsweise was vernichtet der ökologische Umbau oder erneuerbare Energien gegenüber bisherigem Energiesetz, was vernichtet es in Arbeitsplätzen, welche Arbeitsplätze werden neu geschaffen. Man muss sagen, bei all den Studien zeigt sie, und das gilt natürlich auch jetzt beispielsweise für die These der Dekarbonisierung, also des Ausstiegs aus der CO2-Produktion, dass am Anfang in der ersten Phase natürlich Arbeitsplätze vernichtet werden. Die Frage ist, auf welcher Zeit das gestreckt wird. Beispielsweise die Schließung von Kohlekraftwerken ist halt eine Frage, wie lange, auf welcher Zeitachse wir das machen. Und das Zweite ist dann aber ganz entscheidend, dass natürlich durch die neuen Energien, durch die alternativen Energieangebote, die dann nicht mehr CO2-belastend sind, beziehungsweise klimabelastend, dass dadurch natürlich neue Arbeitsplätze entstehen. Aber da gibt es immer, das ist das Schwierige bei der politischen Debatte, gibt es immer einen sogenannten Time-Lag, eine Zeitverzögerung. Aber alle Studien zeigen eigentlich, wenn man am Ende den Umbau will, dass man es auch arbeitsmarktpolitisch einigermaßen hinbekommt.
Nun sitzt ja jedem Arbeitnehmer das Hemd näher als die Jacke. Diejenigen, die ihren Arbeitsplatz jetzt verlieren, denen hilft es ja nichts, wenn später woanders welche entstehen. Dieses Dilemma ist doch eigentlich nicht aufzulösen für den einzelnen Arbeitnehmer.
Das ist in der Tat eine große Herausforderung. Und wenn man jetzt beispielsweise im Kohlebereich sich die zuständige Gewerkschaft anschaut, IGBCE, dann ist sie natürlich ganz strikt, beispielsweise auch für die Kohleabgabe, die ja Gabriel vorgeschlagen hat, also Belastung vor allem der Kohlekraftwerke, die schon über 20 Jahre am Netz sind. Selbst dagegen wird dann schon vorgegangen. Aber insgesamt muss man sehen, solcher Strukturwandel, den haben wir ja in vielen anderen Bereichen Deutschland und weltweit auch gehabt, so ein Strukturwandel, muss eben gestaltet werden. Und eine der wichtigsten Gestaltungen ist, dass man natürlich auch Übergänge schafft, dass man beispielsweise mit Beschäftigungsgesellschaften Fehlentwicklung auf fängt, dass man aber vor allem sehr früh präventiv anfängt, die Frage zu diskutieren, in welche Richtung kann qualifiziert werden. Es gibt eine zweite Einfallstelle, die ja sehr stark am G7-Gipfel auch diskutiert worden ist. Diese ganze Strategie setzt auch voraus, dass beispielsweise die Entwicklung in den Entwicklungsländern sich verändert. Da sollen ja ab 2020 hohe Zuschüsse bezahlt werden, um den Energieabbau durchzusetzen. Und das hat natürlich auch wieder für Deutschland Rückwirkungen. Derzeit subventionieren wir, das wissen die wenigsten, sehr viel an Exporten von Kohlekraftwerken in die dritte Welt, aber in andere Länder. Und da muss man natürlich dann die Frage stellen, inwieweit man diese Exportsubvention dann umbucht auf energieerneuerbare Investitionen, beispielsweise den Bau von Offshore-Windenergieanlagen und vieles mehr. Aber ich bin nicht jemand, der sagt einfach mit ökologischer Inbrunst, da gibt es keine Probleme. Es gibt einen sehr starken Strukturwandel, der muss aber angegangen werden. Und was ich kritisiere ist, dass die Klimaziele propagiert werden, aber am Ende aber kein Programm in den jeweiligen Ländern, sagen wir G7 oder von mir aus auch G20 mit vielen anderen Ländern dabei, keine Programme vorgelegt werden, um den Umbau zu forcieren.
Das ist aber vielleicht gerade deshalb nicht geschehen, weil die betreffenden Regierungen genau wissen, gegen welche Widerstände sie da in ihren eigenen Ländern anrennen. Lassen Sie uns nochmal auf die Gewerkschaften schauen. Die sehen, ich sage mal, sicherlich zu Recht ihre Aufgabe darin, Arbeitsplätze zu verteidigen. Ist das nicht erst recht dann ihre Aufgabe, wenn alle anderen nur den Klimaschutz und die Energiewende im Auge haben, zu sagen, hier, da sind Arbeitsplätze gefährdet und die müssen wir als Gewerkschaften verteidigen?
Ja gut, das ist natürlich ihr hohes Recht zu sagen, wir sind unmittelbar zuständig für den Schutz der Arbeitsplätze und gegen eine Politik, die zum Abbau von Arbeitsplätzen führt. Aber man muss ja sehen, auch die Beschäftigten, beispielsweise in der Kohleindustrie derzeit und vielen anderen Bereichen, sind ja auch belastet von der Umweltkatastrophe. Es ist ein allgemeinpolitisches Ziel. Und diejenigen, die jetzt die Arbeitsplätze im Bereich der Nutzung von fossiler Energiestoffen haben, die haben natürlich auf der anderen Seite auch die Umweltbelastung. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr schwerer Drahtseilakt. Und wenn man beispielsweise in die Verdi-Diskussion hineinschaut, in die Diskussion der Gewerkschaft Verdi, dann haben sie da sehr unterschiedliche Strömungen. Ich erinnere mich, und da werde ich dann doch wieder etwas optimistischer, beispielsweise an Diskussionen um den Ausstieg aus der Atomkraft. Da gab es ja Riesendemonstrationen, organisiert von den zuständigen großen Energieanbietern und natürlich auch von der Gewerkschaft. In der Zwischenzeit ist es uns gelungen, aus dieser Technologie auszusteigen. Und wir wissen, dass da Arbeitsplätze verloren gehen. Nun ist die Dimension insgesamt bei der Atomenergie nicht so groß wie bei Kohlekraftwerken. Aber insgesamt haben wir da einen Umstieg. Und wir haben ein historisches Beispiel, dass das machbar ist. Aber ich sage natürlich auch aus der Sicht derer, die Arbeitsplätze bedroht sehen, aus den Gewerkschaften, hier muss auch wirklich eine Umsetzungsstrategie realisiert werden. Wir haben im Steinkohlebergbau haben wir ja einen langfristigen Pfad der Reduktion des Steinkohlebergbaus gehabt, auf den sie alle einstellen konnten. Mich macht sehr besorgt, dass beispielsweise bei den Kohlekraftwerken es einen solchen Aussteigsplan nicht gibt und der muss natürlich unbedingt jetzt nachgeliefert werden. Der Versuch, den ja zu Recht Sigmar Gabriel gestartet hat, mit einer Abgabe auf die Kohlekraftwerke, der scheint ja jetzt zu scheitern, weil das Ganze auf freiwilliger Basis mit den Unternehmen gelöst werden soll.
Ist es vielleicht deshalb auch schwieriger als bei der Atomkraft zum Beispiel Überzeugungsarbeit bei Gewerkschaften zu leisten, weil die Gefährdung von Leib und Leben durch Atomkraft schneller einsehbar ist als die Herausforderungen, die die Energiewende, die der Klimawandel mit sich bringt? Kann man diese Herausforderung auf dieselbe Stufe stellen mit Arbeitsplätzen, die wirklich unmittelbar gefährlich sein können?
Ja, das ist insgesamt eine ganz große Unterscheidung. Das Bewusstsein, vor allem nach Fukushima, hat das Bewusstsein unglaublich zugenommen. Und da wussten auch die Gewerkschaften, dass es keinen Sinn mehr macht, die Atomkraft irgendwo zu verteidigen. Aber es ist in der Tat so, dass die mittelbare oder unmittelbare Betroffenheit durch CO2-Ausstoß noch nicht so wahrgenommen wird. Aber dafür finden ja die Diskussionen statt. Hier hat eben dann auch die Politik, und hier haben übrigens auch dann die Gewerkschaften, die ja sonst auch zu Recht sich für gesellschaftliche Zusammenhänge einsetzen, haben eine ganz wichtige Aufklärungsfunktion. Also zu sagen, wir kleben weiter an den Arbeitsplätzen, wir beiden bleiben bei den Arbeitsplätzen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass die Gefährdung der Umwelt, die Klimakatastrophe zunimmt. Das hält auf Dauer auch eine gute, zukunftsorientierte Gewerkschaft nicht aus. Und da sehe ich Diskussionsbedarf. Ich finde aber zu Recht, sagen die Gewerkschaften, hier muss auch jetzt mal eine Strategie auf den Tisch, auf die wir uns dann einstellen können, den Transformationsprozess, wenn ich es mal so vornehm formulieren darf, auch organisieren können.
Professor Rudolf Hickel, ehemaliger Direktor des Instituts für Arbeit und Wirtschaft an der Universität Bremen. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über Wege, die beschritten werden müssten, um die Klimaziele des G7-Gipfels zu erreichen. Wille ohne Wege. Dieses Klima ist der Gipfel. So haben wir diesen Tag genannt, den wir immer wieder auch an der Seite von Jakob Michael Reinhold Lenz verbringen. Lenz, so heißt der traurige Held der gleichnamigen Erzählung von Georg Büchner. Und ihn treffen wir nun in dem Moment an, da er nach vielem Auf und Ab vorübergehend wieder oben angelangt ist.
Gegen Abend kam er auf die Höhe des Gebirgs, auf das Schneefeld, von wo man wieder hinabstieg in die Ebene nach Westen. Er setzte sich oben nieder. Es war gegen Abend ruhiger geworden, das Gewölk lag fest und unbeweglich im Himmel. Soweit der Blick reichte, nichts als Gipfel, von denen sich breite Flächen hinabzogen. Und alles so still, grau, dämmernd. Es wurde ihm entsetzlich einsam, er war allein, ganz allein. Er wollte mit sich sprechen, aber er konnte nicht, er wagte kaum zu atmen. Das Biegen seines Fußes tönte wie Donner unter ihm, er musste sich niedersetzen. Es fasste ihn eine namenlose Angst in diesem Nichts. Er war im Leeren. Er riss sich auf und flog den Abhang hinunter. Es war finster geworden, Himmel und Erde verschmolzen in eins. Es war, als ginge ihm was nach und als müsse ihn was Entsetzliches erreichen, etwas, das Menschen nicht ertragen können. Als jage der Wahnsinn auf Rossen hinter ihm. Endlich hörte er Stimmen. Er sah Lichter, es wurde ihm leichter.
Ha, er ist also doch noch angekommen, der Schriftsteller Jakob Michael Reinhold Lenz. Er hat seinen Weg erfolgreich hinter sich gebracht, weil er ihn immer wieder beherzt gegangen ist, weil er sich gerade auch aus seinem letzten Zögern aufgerafft und auf den letzten Meter noch entschlossen aufs Tempo gedrückt hat. Soweit sind wir alle miteinander, Politiker, Unternehmer, Gewerkschaften und Verbraucher, noch lange nicht auf unserem Weg zu jenen Klimazielen, wie sie zuletzt beim G7-Gipfel abgesteckt worden sind. Und deshalb wollen wir uns an dieser Stelle diesen Stoßseufzer gönnen. Ach, wären wir doch schon so weit. Wären wir doch schon so wie Lenz am Ende unseres Weges. Dann würden auch wir solche Stimmen hören und solche Lichter sehen, dass auch uns leichter würde. Mein Kollege Florian Schwinn vermittelt uns jetzt ein paar Minuten lang den Eindruck, dass es so wäre. Und er gibt uns einen Eindruck davon, wie es wäre und wie es klingen würde.
Das ist das Geräusch der Zukunft. Ungeliebt von denen, die zu nah dran wohnen an den Windrädern. Heiß geliebt von denen, die darauf setzen, dass wir die Energiewende doch noch schaffen und das Klimakaos verhindern können. Über 38.000 Megawatt Windenergie sind inzwischen in Deutschland installiert. Das ist die Leistung, die 15 Atomkraftwerke der Biblis-Größe mit beiden Kraftwerksblöcken bringen würden. Nur, dass diese Leistung nie in Gänze abgerufen werden kann, weil der Wind nicht überall gleich stark und auch manchmal fast gar nicht weht. Wenn allerdings an stürmischen Tagen auch noch in weiten Teilen des Landes die Sonne scheint, dann ist so viel Strom aus den erneuerbaren Stromquellen Wind und Sonne im deutschen Netz, dass eigentlich alle konventionellen Kraftwerke sofort abgeschaltet werden müssten. Das war zuletzt am 15. April so, als Sonne und Wind kurzfristig über 45.000 Megawatt Strom produzierten. Spätestens dann sinkt der Preis für die Megawattstunde Strom an der Leipziger Strombörse weit unter Null. Wer dann noch Strom aus konventionellen Kraftwerken einspeisen will, muss zuzahlen. Jetzt wäre es gut, man hätte eine Speichertechnologie, mit der man den überschüssigen Wind- und Solarstrom speichern kann. Diese Speichertechnologie hat man inzwischen. Seit 3 Jahren läuft bei Enertrak, dem Spezialisten für Windenergie bei Prenzlau in der Uckermark, der Prototyp eines Elektrolyseurs, der aus Windenergie Wasserstoff produziert. Dieser Wasserstoff kann ins Gasnetz eingespeist werden. Damit wird Windenergie speicherbar. Seit dem vergangenen Jahr hat auch die Mainova AG in Frankfurt am Main eine Pilotanlage, die aus erneuerbarer Energie Gas produziert. Und in Nordfriesland soll demnächst die erste großtechnische Anlage in Betrieb gehen. In der nördlichsten Stadt Deutschlands, in Flensburg an der Ostsee, betreiben die Stadtwerke den größten Tauchsieder der Welt. In einem haushohen Speicher wird immer dann heißes Wasser produziert, wenn der Strompreis unter Null sinkt und die Windräder eigentlich abgeschaltet werden müssten. Flensburg ist die einzige Stadt Deutschlands, in der fast alle Gebäude am Fernwärmenetz hängen. Flensburg kann also immer heißes Wasser gebrauchen. An der Nordseeküste bauen unterdessen Schleswig-Holstein und Dänemark zusammen eine Stromleitung nach Norwegen. Dort gibt es viele Wasserkraftwerke mit hochgelegenen Speicherbecken.
Mit dem überflüssigen Strom von der Nordseeküste werden die Norweger dann das Wasser in ihre Speicherbecken hinaufpumpen. Und wenn Strom fehlt im Süden, wollen sie das Wasser durch ihre Turbinen wieder bergab rauschen lassen. Strom wird speicherbar, als Gas, im Wasser, als Wärme. Die Technologien dafür sind in Deutschland entwickelt worden und werden gerade mit Hochdruck verbessert. Ähnlich wie die Technik für die solarthermischen Kraftwerke, die in Andalusien in Betrieb und in Marokko in Planung sind. Ähnlich wie, vorher schon, die beste Technik für die Sonnennachführung von Solaranlagen und Wechselrichter, die den Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln. Die deutschen Solarhersteller allerdings sind schon wieder auf dem Rückzug. Auch weil ihnen die politische Unterstützung fehlt, seit sie den großen Stromkonzernen zu einer echten Konkurrenz geworden sind.
Soweit die in die Zukunft reichenden Tagträume meines Kollegen Florian Schwinn. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, der heute eine Art Wandertag ist, denn wir gehen heute Abend im Geiste die Wege ab, die vom G7-Gipfel in Schloss Elmau zu den Klimazielen führen, die von den G7 formuliert worden sind. Einer dieser Wege führt natürlich auch über die vielen weiteren Gipfel und Konferenzen, die sich in der näheren und ferneren Zukunft mit dem Klimawandel beschäftigen werden. Dazu gehört schon jetzt jene internationale Klimakonferenz, die gerade in Bonn stattfindet und deren Teilnehmer den nächsten Weltklimagipfel in Paris vorbereiten sollen. Dort vertreten ist auch die Organisation Oxfam, ein Verbund von verschiedenen Hilfs- und Entwicklungsorganisationen, die sich für eine Welt ohne Armut einsetzen. Jan Kowalczyk ist der Klimaexperte von Oxfam. Guten Abend.
Guten Abend.
Ist diese Konferenz in Bonn eigentlich ein Ort, wo auch nur über Ziele verhandelt wird? Oder ist es ein Ort, an dem sich Menschen auch ernsthafte Gedanken über die Wege machen, die zu diesen Zielen hinführen könnten und sollten?
Tatsächlich finden solche Diskussionen eher am Rande dieser Konferenz statt. Was in Bonn auf der Tagesordnung steht, das ist die redaktionelle Arbeit an einem Vertragstext für einen neuen Klimavertrag, der Ende des Jahres in Paris verabschiedet werden soll. Und die Delegierten, also aus allen Ländern, haben sich jetzt 2 Wochen lang damit beschäftigt, Wiederholungen rauszustreichen, den Text zu verschlanken und auch umzugruppieren, damit sie dann beim nächsten Mal anfangen können, über die Inhalte zu reden. Das haben sie aber hier noch nicht gemacht.
Aber am Rande, so sagen Sie, gibt es dann doch Gespräche inhaltlicher Natur, wo es nicht nur Papier beschrieben wird. Wie hat man sich das vorzustellen? Wer redet da miteinander?
Ja, es ist natürlich so, dass diese redaktionelle Arbeit natürlich auch erst nur vorgeschoben ist, weil die schwierigen inhaltlichen Themen, die müssen tatsächlich dann noch woanders besprochen werden. Das findet hier eher in bilateralen Gesprächen zwischen einzelnen Delegationen, also zum Beispiel Deutschland mit Indien oder die Europäische Union mit den Amerikanern, die sich dann in einem Zimmerchen treffen und über die Hauptbausteine dieses Abkommens reden. Da geht es dann zum Beispiel in der Tat natürlich auch um Klimaziele. Da geht es darum, was machen wir damit, dass zurzeit noch nicht genug Klimaschutz gemacht wird. Wer kann noch mehr machen und wie können wir da noch mehr Anreize schaffen? Es geht aber auch darum, wie organisieren wir die finanzielle Unterstützung für die armen Länder? Da gibt es Zusagen, die gemacht worden sind, die nicht eingehalten werden. Also wie kann das neue Abkommen auch verbessern? Und letztens natürlich dann auch die Frage, wer kommt wie für die Schäden und Zerstörung auf, die der Klimawandel insbesondere in den armen Ländern jetzt schon anrichtet. Das sind so Themen, die werden hier auf den Korridoren und Fluren und wie gesagt auch bei bilateralen Gesprächen besprochen, aber noch nicht offiziell im Verhandlungssaal.
Wird denn dabei auch schon deutlich, wie dick die Bretter sind, die man an der einen oder anderen Stelle wird bohren müssen?
Die sind sehr dick, diese Bretter. Wir wissen ja jetzt schon, dass die Länder, die jetzt die dann ihre Klimaschutzziele in das neue Abkommen einschreiben sollen, dass die meisten Länder davon nicht bereit sind, das zu tun, was eigentlich gemacht werden müsste, damit die globale Erwärmung auf unter 2 Grad auch begrenzt bleibt. Das heißt, da gibt es dann nationale Befindlichkeiten. Wir kennen das ja auch aus Deutschland. Es gibt hier die Industrie, die Energiekonzerne, die Kohleindustrie, die alle nicht beim Klimaschutz richtig mitmachen wollen. Und dann kann natürlich auch ein Land wie Deutschland auf so internationalen Verhandlungen auch nur mit Einschränkungen ambitioniert auftreten. Und dieses Problem, das gibt es in allen anderen Ländern auch. Das heißt, jedes Land versucht natürlich, sich mit möglichst wenig Klimaschutz aus der Affäre zu ziehen, außer einige wenige, die es begriffen haben und die auch die Chancen, die Erneuerbaren jetzt erkannt haben.
Da Sie die Energiekonzerne erwähnen, 6 multinationale Energiekonzerne, unter anderem Shell und BP, haben ja wohl angeboten, eine Einführung eines Preises für CO2-Emissionen, weil das zwar die Kosten erhöhe, aber doch gleiche Wettbewerbsbedingungen und Klarheit für Investitionen schaffe. Welches Kapital Kapital. Lässt sich aus so einem Angebot für Klimaschutz und Energiewende schlagen?
Da muss man natürlich genau gucken, was diese Konzerne da eigentlich vorhaben. Die möchten natürlich ein möglichst ausgeglichenes Spielfeld haben. Das heißt, dass überall auf der Welt CO2 oder die Verschmutzung der Atmosphäre gleich teuer wird, damit Anreiz zum Klimaschutz gesetzt wird. Das ist natürlich erstmal richtig. Und man braucht auch diese langfristigen Rahmenbedingungen, um investieren zu können in die richtigen Bereiche. Natürlich haben diese Konzerne auch vor, dass sie mit am Tisch sitzen, wenn es darum geht, konkreten Klimaschutz zu organisieren. Das heißt, die wollen natürlich nicht, dass jemand für sie bestimmt, was gemacht werden muss, sondern dass sie das halt auch beeinflussen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Konzerne gerade aus der fossilen Energiebranche da immer eher als Bremse auftreten als als Vorreiter.
Als nun diese G7-Beschlüsse gefasst wurden und bekannt wurden von Schloss Elmau aus Richtung Bonn, ist da so ein Ruck durch die Konferenz gegangen, in welcher Richtung auch immer?
Tatsächlich hat der G7-Gipfel durchaus auch auf die Verhandlungen hier eingewirkt. Da haben alle doch sehr aufmerksam nach Süddeutschland geschaut. Die Richtung, die dort sozusagen vorgegeben wurde, ist ja auch ganz ansehnlich, denn sie sagt eigentlich nichts anderes als den Abkehr der fossilen Energieträger, also auf Wiedersehen Kohle, Öl und Gas. Natürlich weiß auch jeder, dass diese G7-Länder oder dass keines dieser G7-Länder bereit ist, dann auch wirklich angemessen und fair zum Klimaschutz beizutragen. Also Anspruch und Wahrheit klaffen hier noch auseinander. Das weiß jeder auch, der hier in den Verhandlungsräumen rumläuft. Aber durchaus ist es möglich, dass dieser G7-Gipfel dann auch für das Abkommen in Paris noch ein sehr gutes Signal setzen kann. Das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.
Wer da nicht in den Korridoren herumläuft, also die breite Öffentlichkeit, die kriegt ja nur mit oder sie weiß, dass sich einerseits dieser Klimawandel vollzieht, dass parallel dazu Bemühungen um Klimaschutz im Gange sind. Aber man kriegt ja immer nur punktuell etwas von dem einen und dem anderen mit. Man hat dann den Eindruck manchmal, dass der Klimawandel schneller voranschreitet als die Bemühungen um Klimaschutz. Sie sind ja näher dran, Herr Kowalski, Sie können das besser beobachten. Haben wir noch die Chance, den Anschluss nicht zu verpassen, den Klimawandel vielleicht doch noch einzuholen?
Die Chancen sind auf jeden Fall noch da. Also das sagen Ökonomen und Klimawissenschaftler eindeutig. Es ist durchaus möglich, die globale Erwärmung noch auf unter 2 Grad zu begrenzen. Das geht aber nur, wenn jetzt nicht weiter gezögert wird, sondern ambitioniert tatsächlich der Ausstieg aus den fossilen Energien angegangen wird. Das heißt also, man kann jetzt nicht noch länger warten oder auf zukünftige Technologien hoffen, sondern mit dem, was wir haben, jetzt den Ausstieg anzugehen. Das fängt an mit der Kohle. Das heißt, wir müssen raus aus der Kohle. Der Einstieg muss dafür geschaffen werden. Das ist noch sehr gut möglich und natürlich auch notwendig, weil der Klimawandel vielleicht hier nur punktuell zuschlägt, aber in anderen Ländern richtet er halt schon kontinuierlich massive Schäden an, gerade bei der Nahrungsmittelproduktion oder der Wasserversorgung.
Woran fehlt es uns denn Ihrer Ansicht nach am meisten? An der richtigen Beschreibung der Ziele oder an der Entschlossenheit, die Wege zu gehen, die nötig sind, oder auch vielleicht an der Fantasie, überhaupt die richtigen Wege zu finden?
Also letzteres auf jeden Fall, was uns wirklich fehlt, das sind wirklich visionäre Politiker, die also auch erkannt haben, dass die Zeichen der Zeit eben die sind, dass wir sozusagen raus aus den fossilen Energien müssen. Das fehlt natürlich. Zu viele denken ja immer noch, dass Klimaschutz die Wirtschaft bremst. Und das ist ein ganz großes Problem, dass zu wenige Leute erkennen, gebremst wird hier gar nicht, sondern nur umgelenkt. Und zwar in Wege, die halt auch viel nachhaltiger sind als da, wo wir jetzt sind. Denn es geht ja auch nicht nur um Klimawandel, sondern zum Beispiel die Verstromung von Kohle richtet ja auch große Verwüstung an, da wo die Kohle dann im Tagebau abgebaut wird zum Beispiel, Luftverschmutzung, Atemwegserkrankung, all diese Sachen müssten nicht sein. Wenn man das alles einrechnen würde, dann wäre die Kohle auch schon wesentlich teurer als alle anderen Formen der Energiegewinnung. Da fehlt wirklich noch an Visionen. Es fehlt aber auch an ethischem Bewusstsein, was der Klimawandel im globalen Süden jetzt schon anrichtet. Also wenn man da mehr Bewusstsein drüber hätte, dann würden natürlich auch die Leute hier über die Energiewende ganz anders denken.
Stichwort Vision, es ist also nicht so, wie Helmut Schmidt gesagt hat, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, sondern wer Visionen hat, der ist der Arzt, nämlich fürs Klima. Ist das so?
Nein, wir brauchen ja nicht, es ist ja nicht so, dass diese Visionen irgendwelche wirren Gedanken sind, sondern es liegen die Technologien, liegen auf dem Tisch, die sind alle da, sie sind alle einsatzbereit, die Wirtschaftlichkeit ist gegeben, es fehlt eigentlich an nichts, das Problem ist nur der Widerstand, vor allem der Energiekonzerne, der Kohleindustrie, einiger sehr energieintensiver Industriezweige. Selbst die Bevölkerung will sie mehr Klimaschutz, als zum Beispiel die Bundesregierung bereit ist zu machen. Das gilt auch für alle anderen Länder. Überall ist es so, dass die Politiker weniger machen wollen oder zu machen bereit sind, als die Bevölkerung möchte. Also insofern sind das keine Visionen in die ferne Zukunft, sondern einfach nur das Anpacken der Möglichkeiten, die wir jetzt schon haben.
Jan Kowalczyk, Klimaexperte der Hilfsorganisation Oxfam. Vielen Dank. Das war der Tag in HR2 Kultur. Ein Tag über das Ziel, einen Weg zu finden. Vielleicht sogar mehrere Wege, auf jeden Fall aber den richtigen Weg, um das eigentliche Ziel zu erreichen, nämlich so viel Klimaschutz wie möglich und nötig. Dass dabei nicht nur manchem noch so guten Willen der Weg fehlt, sondern auch manchem gangbaren Weg der Wille, das macht das Erreichen dieses Ziels natürlich nicht leichter. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.